SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Und plötzlich geht es. Der Nationalrat sagt nun doch Ja zu einem Budget 2017. Was ist da bei wem passiert? Die Fehlerkultur erhalten. Obwohl er zwei Maschinen gleichzeitig starten ließ, wird ein Fluglotse von Skyguide nicht verurteilt. Ganz weit oben die Sterne am Tag sehen und die Menschen träumen lassen.
Mon rêve, c'est d'aller à la frontière de l'espace, voir les étoiles en plein jour. Mais le but, c'est pas de faire ça juste pour m'amuser, c'est de faire rêver les gens.
Wie ein Westschweizer Abenteurer mit seinem Solarflugzeug in die Stratosphäre fliegen will. Und die NATO auf der Couch. Das Verteidigungsbündnis hat gleich mehrere schwerwiegende Probleme. Und ist darum unser Tagesgespräch um eins. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Bananenrepublik, Verweigerungspolitik, das Parlament mache sich lächerlich. So wurde in den letzten Tagen über das Nein des Nationalrats zum Budget gelästert. Heute musste dieser Nationalrat noch einmal über die Bücher, weil der Ständerat nicht mit einem Notbudget ins nächste Jahr gehen will. Und nun sagt der Nationalrat doch plötzlich Ja. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Nachgegeben hat die SVP jedenfalls indirekt. Anders als letzte Woche hat sie diesmal nicht Nein gestimmt, sondern großmehrheitlich gar nicht. Die meisten SVP-Nationalräte haben sich der Stimme enthalten, obschon sie unzufrieden sind und ihren Willen nicht durchbringen konnten. Schulterzuckend meint Thomas Eschi von der SVP.
Trotzdem wollten wir den Bundeshaushalt nicht in ein Chaos stürzen per 1. Januar. Wir haben auch Anzeichen, dass die bürgerlichen Parteien mit uns zusammenarbeiten werden, um den Bundeshaushalt um bis zu 1 Milliarde zu entlasten in den nächsten Jahren.
FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis meint darauf trocken, die Vernunft habe gewonnen, wie es oft der Fall sei in der Schweiz. Man könne nicht, wie es die SVP ursprünglich wollte, kurzfristig im Dezember große Beträge streichen für Januar. Auch die FDP wolle weniger ausgeben, aber schlau, Schritt für Schritt, nicht so theatralisch.
Obwohl die Stoßrichtung nicht falsch ist, aber die muss über intelligente Finanzplanung gemacht werden und nicht über solche spektakulären Pirouetten der letzten 5 Minuten. Das ist nicht würdig für unser Land.
Die SVP hat sich damit doppelt aus der Affäre gezogen. Sie liegt nun nicht mehr mit der SP im politischen Lotterbett und macht keine massive Obstruktionspolitik gegen den eigenen Finanzminister gegen Ueli Maurer. Sie präsentiert sich entsprechend als Siegerin, obschon sie heute ihr erst gestern formuliertes Ziel nicht erreicht und entsprechend verloren hat. Eine weitere Verliererin ist die SP. Auch sie hat ihre Anträge heute nicht durchgebracht, blieb aber anders als die SVP beim grundsätzlichen Nein zum Budget. Die SP bleibe sich selber eben treu, sagt Nationalrätin Mattia Meier. Komme, was wolle. Und was kommt, wird der SP kaum gefallen. Denn im Hin und Her zwischen National- und Ständerat setzt sich nämlich immer die Version durch, die weniger kostet.
Das bedeutet vor allem für die Menschen in diesem Land, vor allem auch für die Kantone, auf die Lasten dann geschoben werden, nichts Gutes.
Uneins sind sich National- und Ständerat noch in verschiedenen Bereichen. Bei den Kürzungen in der Bundesverwaltung und beim Asylbereich etwa. Oder bei der Frage, ob es für die Ausfuhrbeiträge im Schocki-Gesetz mehr Geld brauche und für die Landwirtschaft.
Ja, und wir bleiben im Bundeshaus. Doris Leuthard ist nächstes Jahr die Chefin im Bundesrat, die erste und dergleichen also. National- und Ständerat haben sie kurz vor Mittag zur Bundespräsidentin gewählt, mit einem noch besseren Resultat als vor 7 Jahren, als Leuthard schon einmal Bundespräsidentin war. Kurdin Vinzenz hat die Wahl verfolgt.
Gewählt ist mit 188 Stimmen Frau Bundesrätin Doris Leuthard.
188 Stimmen, das ist ein sehr gutes Resultat für Doris Leuthard, auch wenn der noch amtierende Bundespräsident Schneider-Ammann vor Jahresfrist noch mehr Stimmen erhielt. Im Vergleich zu ihrer ersten Wahl zur Bundespräsidentin 2009 machte die CVP-Bundesrätin heute 30 Stimmen mehr. Damals allerdings war der Bundesrat ein Gremium, das durch Alleingänge und unkoordinierte Aktionen von sich reden machte, zum Beispiel im damaligen Konflikt zwischen der Schweiz und Libyen. Das kostete Leuthard wohl Stimmen. Aber auch 2017 wird kein einfaches Jahr. Das sagte Leuthard heute selbst nach ihrer Wahl in ihrer Rede vor der Vereinigten Bundesversammlung. Sie erwähnte internationale Herausforderungen wie die Klimaerwärmung und sprach von politischen Unsicherheiten im Ausland, etwa die künftige Politik der USA nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten oder den Austritt der Briten aus der EU. Die Schweiz sei keine Insel der Sicherheit, sagte Leuthard und rief die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur Zusammenarbeit auf.
Niemand von uns hat die Weisheit dabei für sich gepachtet. Hören wir einander zu, reden wir über Parteigrenzen hinaus miteinander, übernehmen wir Verantwortung, um unsere Schweiz für die Zukunft zu positionieren.
Als Herausforderung in ihrem Präsidialjahr erwähnte Leuthard auch den Umgang mit jenen Menschen, die in der Schweiz unter der Globalisierung litten und der Tatsache, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehe. Diesen Aspekt dürfe man nicht ausblenden, sagte Leuthard anschließend im Interview.
Politiker sehen durchaus auch Verlierer der Globalisierung, sehen durchaus auch eine Kehrseite. Man muss das ernst nehmen. Und die Schweiz schafft es in der Regel, diese Balance zu finden zwischen nachhaltigen, ausgewogenen Lösungen, wo auch soziale und Umweltelemente Einklang finden und den Elementen, die für die Wirtschaft wichtig sind.
Ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielte auch der Vizepräsident im kommenden Jahr, Bundesrat Alain Berset von der SP. 187 Stimmen, eine weniger als Leuthard. Insbesondere für ein SP-Mitglied ist das bemerkenswert. Um auf einen SP-Mann zu stoßen, der besser abschnitt bei einer Vizepräsidentenwahl, muss man bis weit in die 80er Jahre zurückblättern. Bei aller Freude an solchen Zahlenbeispielen allerdings, man sollte diese Ergebnisse nicht überbewerten. Sie sind nicht mehr und nicht weniger als Ausdruck der momentanen Beliebtheit der Bundesräte im Parlament. Eine Art Zwischenzeugnis.
Danke, Kurdin Vinzenz. Nun weitere Nachrichten des Tages mit Fabian Schlurp. Und da geht's zuerst um gewaschenes Geld.
Ein internationales Expertenteam stellt der Schweiz ein insgesamt gutes Zeugnis aus bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Bei der Überprüfung seien keine wesentlichen Lücken festgestellt worden, teilte die Groupe d'Action Financière, kurz GAFI, mit. Bei 9 der 40 GAFI-Empfehlungen weise das Schweizer Rechtssystem aber Diskrepanzen auf, etwa im Bereich der Präventivmaßnahmen. So liege der Schwellenwert für gelegentliche Transaktionen in der Schweiz bei 25'000 Franken und damit über dem vorgesehenen Betrag von 15'000 Euro. Die Credit Suisse verschärft ihren Sparkurs. Das geht aus den Unterlagen der Grossbank zu ihrem heutigen Investorentag in London hervor. Bis Ende 2018 sollen die Kosten um eine weitere Milliarde gesenkt werden, was voraussichtlich auch zu einem zusätzlichen Personalabbau führen wird. Wie viele Stellen verloren gehen werden, sagt die Credit Suisse aber nicht. Nach dem Erdbeben vor der indonesischen Insel Sumatra ist die Zahl der geborgenen Todesopfer auf rund 100 angestiegen. Man gehe davon aus, dass noch weitere Menschen unter den Trümmern eingestürzter Gebäude liegen, sagte ein Armeekommandant gegenüber Nachrichtenagenturen. Das Erdbeben ereignete sich um 5 Uhr früh Ortszeit. Der US-Erdbebendienst gab die Stärke mit 6,5 an. Ein befürchteter Tsunami blieb aus. Das westafrikanische Land Ghana wählt einen neuen Präsidenten. Der amtierende John Dramani Mahama tritt zur Wiederwahl an. Als sein stärkster Gegner gilt Oppositionsführer Nana Akufo-Addo. Die Wahl findet in einer wirtschaftlichen Krise Ghanas statt, mit steigender Arbeitslosigkeit. Neben dem Präsidenten wird in Ghana auch ein neues Parlament gewählt. Im Kanton Aargau ist die neu gewählte SVP-Regierungsrätin Franziska Roth in Zukunft für das Asylwesen zuständig. Das hat die Aargauer Staatskanzlei mitgeteilt. Roth übernimmt das Departement für Gesundheit und Soziales von der bisherigen grünen Regierungsrätin Susanne Hochuli, die nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war. Ein Fluglotse der Skyguide ist vom Bezirksgericht Bülach freigesprochen worden. Er war angeklagt wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs. Der Fluglotse hatte 2011 irrtümlicherweise zwei Flugzeugen auf kreuzenden Pisten kurz hintereinander die Starterlaubnis erteilt. Einer der Piloten bemerkte den Fehler rechtzeitig und brach den Start ab. Im Tierspital Zürich ist an der Kleintierklinik ein gefährliches, hochansteckendes Katzenvirus aufgetreten. Die sehr aggressive Form der Calicivirus-Infektion trete sehr selten auf, verlaufe aber bei bis zu 60% der Fälle tödlich, teilte die Universität Zürich mit. Auf andere Tiere oder Menschen sei das Virus nicht übertragbar. Die Kleintierklinik nimmt in den kommenden 2 Wochen keine neuen Katzen auf. Der Berner Oberländer Rettungsarzt Bruno Dora ist 62-jährig gestorben. Das Doktorhaus in Lauterbrunnen hat eine entsprechende Meldung der Zeitung Berner Oberländer bestätigt. Dora starb auf der indonesischen Insel Sulawesi an Herzversagen. Er leitete im Berner Oberland zahlreiche Rettungseinsätze und war auch in der Ausbildung von Gebirgsärzten tätig. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Abend vor dem Fußball-Champions-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Besiktas Istanbul zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei gingen rund 600 Anhänger der beiden Clubs aufeinander los, zum Teil auch mit Messern. Dynamo und Besiktas drohen nun Strafen der UEFA. Kiew gewann das Spiel gegen Istanbul 6:0. In Schottland ist bei einer Abstimmung durch die Fußballliga ein beinamputierter Mann zum Torschützen des Monats gewählt worden, mit 80% der Stimmen. Der Amateurfußballer hatte das Tor Anfang November geschossen, während der Pausenunterhaltung eines Spiels in der höchsten Liga. Das Wetter: bis morgen Abend liegen über dem Flachland Nebel- und Hochnebelfelder mit einer Obergrenze zwischen 600 und 800 Metern. Sie lösen sich teilweise auf. Sonst ist es trotz Schleierwolken oft sonnig. Im Nebel liegen die Temperaturen bei 1 Grad, sonst zwischen 5 und 10 Grad. Im Süden ist es sonnig bei maximal 10 Grad. Im Südtessin sind in der Nacht und morgen Nebelfelder möglich.
Seit Tagen ringen National- und Ständerat nun schon um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Und je länger das Gezerre dann dauert, umso verwirrlicher wird das, was das Parlament da beschließt. Nach der jüngsten Runde im Ständerat heute Morgen liegt nun ein Gesetzestext vor, der den Auftrag in der Bundesverfassung, die Zuwanderung zu steuern, praktisch ins Gegenteil verkehrt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
6 Stunden lang hat die Kommission des Ständerates gestern einmal mehr über den Gesetzestext gebrütet, der die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen soll. Der parteilose Ständerat Thomas Minder muss feststellen:
Die Kommissionssitzung gestern glich eher einem vorweihnachtlichen Bastelkurs als einer professionellen Differenzbereinigung.
Eigentlich verlangt der vom Volk angenommene Verfassungsartikel ja eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung, Höchstzahlen und Kontingente. Und das alles unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer. Von all dem will das Parlament aber nichts wissen. Stattdessen hat es ein Modell entwickelt, in dem Arbeitgeber mit offenen Stellen eine gewisse Anzahl von Arbeitslosen zu einem Bewerbungsgespräch einladen müssten. Nichts weiter. Und selbst dies noch mit 2 wesentlichen Einschränkungen. Die Pflicht, Bewerber anzuhören, gilt nur in Branchen mit einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit. Und, das hat der Ständerat heute nun zusätzlich beschlossen, ein Arbeitgeber muss niemanden zu einem Bewerbungsgespräch einladen, wenn er direkt jemanden anstellt, der bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung angemeldet ist. Das aber kann auch ein arbeitsloser Ausländer oder ein Grenzgänger sein. Jetzt habe man den allerletzten Verfassungsauftrag auch noch fallen lassen, empört sich SVP-Ständerat Peter Föhn.
Was meinen Sie? Wo sind wir? Wo stecken wir? Und jetzt werden wir hier in diesem Saal noch verarscht.
Und Parteikollege Hannes Germann fügt an:
Jetzt scheint es mir aber, dass der Rubikon überschritten ist. Merken Sie eigentlich nicht, wie tiefer und tiefer Sie in den Dschungel hineingeraten?
Man wolle das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU nicht verletzen, hält FDP-Ständerat Philipp Müller dem entgegen. Das jetzt verabschiedete Modell sei alles andere als wirkungslos. Das habe die Erfahrung im Kanton Genf mit einem ähnlichen Modell gezeigt.
Das ist nicht ohne. Tausende von Menschen haben in Genf einen Job gefunden, anstelle eines neu in die Schweiz eingewanderten Ausländers.
Allerdings, betont Justizministerin Sumianetta Sommaruga, komme das jetzt beschlossene Modell in der Tat nur in Branchen zum Zug, wo die meisten Arbeitslosen einen ausländischen Pass besäßen, nämlich auf dem Bau und im Gastgewerbe.
Da warten nicht Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizer darauf, angestellt zu werden. Sonst hätte es in diesen Branchen auch gar nicht diese hohe Zuwanderung gegeben.
Faktisch führt das Modell des Parlaments also dazu, dass künftig arbeitslose Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz leichter eine Stelle finden. So ziemlich das Gegenteil von dem, was die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mit der Masseneinwanderungsinitiative eigentlich gewollt hat.
Rendezvous 12.44 Uhr. So geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. 2 Swiss-Flugzeuge gleichzeitig auf die Startpiste geschickt und trotzdem nicht verurteilt. Dazu gleich mehr. Dann noch einmal 1000 Millionen Franken einsparen, warum die Credit Suisse ihre Kosten immer noch weiter senkt. Und der Ozean greift sich Totopé. wie das ghanaische Fischerdorf Tag für Tag ein bisschen mehr im Meer versinkt. Ja, das hätte unschön ausgehen können damals im März 2011. Ein Fluglotse auf dem Flughafen Zürich hatte nämlich zwei Flugzeugen auf dem Pistenkreuz gleichzeitig die Starterlaubnis gegeben. Weil aber einer der Piloten das merkte und den Start rechtzeitig abbrechen konnte, ist nichts passiert. Trotzdem musste sich der Fluglotse vor Gericht verantworten. Er war angeklagt wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs. Nun hat das Bezirksgericht Bülach also entschieden, Christoph Brunner. Es hat den Lotsen nicht verurteilt. Wie lautet denn die Begründung?
Der Richter hat sich vor allem mit einer Frage befasst, nämlich hat der Lotse die Passagiere und die Besetzung der beiden Flugzeuge durch seinen Fehler in eine konkrete Gefahr gebracht. Die Staatsanwaltschaft argumentierte ja in ihrer Anklage, es hätte eine Flugzeugkatastrophe geben können. Wenn eines der Flugzeuge nur ein paar Sekunden später abgeflogen wäre, hätten die beiden Maschinen kollidieren können. Das sei aber keine konkrete Gefahr, führte der Richter heute aus, sondern eine abstrakte Gefahr. Es hätten zu viele Faktoren zusammenspielen müssen, damit eine konkrete Gefahr hätte vorliegen können. Deshalb könne man dem Lotsen nicht vorwerfen, dass er da fahrlässig den öffentlichen Verkehr gestört habe. Allerdings äußerte der Richter auch Kritik an der Flugsicherung Skyguide und am Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel. Es gebe bis heute keine konkreten Vorschriften, wie ein Lotse bei Startfreigaben vorgehen müsse, wenn es um zwei Pisten geht, die sich kreuzen. Das müsse dringend verbessert werden.
Weiß man denn, warum der 34-jährige Lotse damals diesen beiden Airbus-Maschinen gleichzeitig den Start erlaubt hatte?
Er sagte damals im Prozess, dass die Arbeit am Flughafen Zürich grundsätzlich sehr komplex sei. Das An- und Abflugregime, das bringe eine hohe Fehleranfälligkeit mit sich für die Fluglotsen. Und außerdem habe er sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls auch noch mit Messflügen am Flughafen Zürich herumschlagen müssen. Er konnte den beiden Flugzeugen also nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken. Und deshalb sei es dann zu diesem Fehler gekommen.
Was hätte ein Schuldspruch für Skyguide für Konsequenzen gehabt?
Die Flugsicherung, die betonte immer wieder, dass ein Schuldspruch die Fehlerkultur bei Skyguide gefährden würde. Bei Skyguide seien die Lotsen angehalten, dass sie Fehler aktiv und offen melden. Nur so könne man aus Fehlern lernen und die Sicherheit verbessern. Und für diese Fehlerkultur sei es eben wichtig, dass die Lotsen keine Angst haben müssten, dass sie bei einem Fehler strafrechtlich verfolgt würden. Weil dann besteht die Gefahr, dass Fehler vertuscht würden. Und deshalb sei das heutige Urteil wegweisend, sagt ein Skyguide-Sprecher. Man sei sehr erleichtert.
Flugzeuge lotsen, das ist ja sehr anspruchsvoll. Die Situation am Flughafen Zürich ist mittlerweile sehr komplex. Christoph Brunner, führt dieser Prozess dazu, dass sich diesbezüglich etwas ändert?
Es ist gerade dieser Vorfall von 2011, um den es hier geht, der hat wirklich eine erneute Sicherheitsprüfung am Flughafen Zürich ausgelöst. Und diesen Herbst hatte dann das Bundesamt für Zivilluftfahrt einige neue Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Zürich präsentiert. Unter anderem soll es nun bei schlechten Wetterverhältnissen möglich sein, dass die Flugzeuge auch in Richtung Süden starten. So soll das Risiko, dass sich Flugrouten kreuzen, vermindert werden. Die Skyguide und die Fluglotsengewerkschaft Aerocontrol, die kritisieren damals aber auch schon, diese neuen Maßnahmen, die reichen eigentlich nicht aus. Um die An- und Abflüge sicherer zu machen, brauche es den ganzen Tag die Möglichkeit, Flugzeuge in Richtung Süden starten zu lassen. Und derzeit werde immer noch die Lärmpolitik höher gewertet als eben die Sicherheit. Derzeit läuft noch die Vernehmlassung zu diesen neuen Sicherheitsmaßnahmen. Der Bundesrat will nächsten Sommer entscheiden, wie das da weitergeht.
Das waren Informationen von Christoph Brunner, live aus Bülach. Vielen Dank. Die Grossbank CS will noch mehr sparen. Bereits im vergangenen Jahr verkündete sie ein großes Sparpaket. 6.000 Stellen streicht sie bis Ende dieses Jahr. Das reicht der Bank aber nicht. Heute verkündete Tidjane Thiam eine neue Sparrunde. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
CS-Chef Tidjane Thiam zeigte sich an der telefonischen Medienkonferenz im Vorfeld des heutigen Investorentages optimistisch.
We have significantly reduced our operating cost base while continuing to invest in growth businesses and improving our control framework.
Die Bank habe ihre Kosten merklich reduziert und werde das weiter tun, sagte Thiam. Konkret, bis 2018 will die CS eine weitere Milliarde einsparen. Ob das mit einem weiteren Stellenabbau verbunden ist, sagte Thiam nicht. Wie es scheint, hat die Bank bis jetzt vor allem externe Bankmitarbeiter entlassen. Ob nun auch bei den Festangestellten verstärkt gespart wird, ist unklar. Vor einem Jahr hatte Thiam verkündet, dass die Bank weltweit über 3 Milliarden Franken einsparen müsse. Gleichzeitig setzte er den Gewinn, den das Geldinstitut erwirtschaften soll, auf ambitiöse 6,5 Milliarden fest. Hier muss Thiam nun zurückkrebsen.
Regarding our more market-dependent activities, particularly our trading in Asia.
Bei den Handelsaktivitäten in Asien und im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft stehen wir vor großen Herausforderungen und haben deshalb die Gewinnziele heruntergeschraubt. Sprich, in diesen beiden Bereichen verdient die Bank aufgrund weltweit tiefer Zinsen und Margen weniger als geplant und kann den tieferen Gewinn auch nicht mit weiteren Sparmaßnahmen genügend kompensieren. Keine Änderung gibt es bei den Gewinnzielen der Schweizer Einheit der CS. Sie soll die lukrativste Geschäftseinheit innerhalb des Konzerns bleiben. Trotz den guten Zahlen in der Schweiz muss freilich auch sie ihre Kosten um 200 Millionen senken. Das heißt, ein Fünftel der neuen Sparvorgabe von 1 Milliarde muss die CS Schweiz herausschwitzen. Summa summarum kann gesagt werden, CS-Chef Thiam verschreibt der Bank keine neue Strategie, sondern beschleunigt den eingeschlagenen Kurs. Der heißt, weniger Kosten, höhere Effizienz, jetzt einfach in noch kürzerer Zeit. Den Anlegern gefällt das. Der Börsenkurs der CS-Aktie hat stark zugelegt.
Konkret heißt das, nach Ankündigung stieg die CS-Aktie um 7,3% auf 15,35 Franken. Was Klimaforscher für die Zukunft voraussagen, ist in Westafrika schon eingetroffen. Das Fischerdorf Totope in Ghana ist teilweise im Meer versunken. Vielen weiteren Dörfern an der Küste droht das Gleiche. Der steigende Meeresspiegel und immer stärkere Flutwellen fressen sich ins Land und bedrohen die Existenz von Fischerdörfern. Die Reportage von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Das Meer macht die Menschen von Totope zu Zwergen. Wer den Chief des Fischerdorfs besuchen will, muss durch die Haustür kriechen. Sie ragt nur noch einen guten Meter aus dem Sand und jede heranrollende Welle des Südatlantiks lasse Totope noch mehr schrumpfen, klagt Theophilus Akpakla.
Nobody can sleep because the water enters even into our rooms.
Wir können nicht einmal mehr ruhig schlafen. Das Meer strömt in unsere Häuser, in die Schlafzimmer und die Küche, wo Frauen vielleicht noch am Kochen sind. Das Meer spült die Töpfe und das Geschirr aus dem Haus. Die Leute leben in Angst. So viele Menschen und Tiere kamen schon ums Leben. So viele Häuser wurden zerstört. Genau hier stand einmal ein Haus. Nun ist es im Bauch des Meeres.
Und der Bauch des Ozeans ist unersättlich. Die alte Küstenstraße hat er schon verschlungen, ebenso die Kirche und ganze Wohnhäuser. Von den Kokospalmen ragen nur noch faserige Stümpfe aus dem Sand.
Oh yes, there were a whole lot of plenty coconut trees along the coast.
Hier waren alles Palmen. Das Meer war so weit entfernt, dass wir als Kinder auf die Palmen steigen mussten, um es zu sehen. Wenn die Mutter wissen wollte, ob der Vater bald vom Fischfang zurückkehrt, schickte sie uns auf die Palmen, um Ausschau zu halten, ob wir die Segel der einlaufenden Schiffe sehen können.
Das war 1962, als der Chief noch ein Bub war und in Totope die Primarschule besuchte. Wenn er den heimkehrenden Vater abholen wollte, musste er mehr als einen Kilometer bis zum Meer laufen. Heute kommt das Meer zu ihm, bei schönem Wetter bis an die Türschwelle, bei Sturm ins Schlafzimmer. Am Strand ziehen junge Männer singend an langen Seilen ein traditionelles bunt bemaltes Fischerboot aus Holz ans Trockene. Seit Jahrhunderten leben die Küstenbewohner Westafrikas vom Fischfang. Aber nun scheine alles kaputt zu gehen, klagt Ismail. Seit die Chinesen vor der Küste mit schwimmenden Fischfabriken unterwegs seien, schrumpft auch das Einkommen der Fischer.
Because our work is fishing, so if we live here.
Wir haben seit Generationen nichts anderes getan als fischen. Wir können nichts anderes. Deshalb müssen wir ausharren und schauen, was passiert.
Die Fischer von Totope leben vom und am Meer. Und selbst wenn sie plötzlich auf die Idee kämen, Gemüse bauen zu werden, wo sollten wir dieses genau pflanzen, fragt der Chief.
But you know, before you move, you go to look for a land. And that land belongs to somebody.
Bevor du umziehst, musst du wissen, wohin. Wir können nicht einfach ins Landesinnere auf ein fremdes Grundstück ziehen und sagen, hier sind wir. Und selbst wenn es irgendwo Platz für ein ganzes Dorf gäbe, zu einem Dorf gehören Häuser, eine Schule, eine Kirche, eine Wasserversorgung. Das alles neu aufzubauen, braucht Kapital. Die Antwort ist einfach, wir haben dieses Geld nicht.
Das Unglück hat seinen Anfang etwa vor 20 Jahren genommen. Die Wellen wurden immer größer und Totopi immer kleiner. Und niemand wusste recht, warum. Einige hätten an eine Strafe Gottes geglaubt, erzählt David, ein junger Fischer. Doch weshalb sollte Gott die Menschen in Totopi strafen? Eine irdische Erklärung lieferte dann der örtliche Geografielehrer.
Please, we learned that when the snow fall in abroad.
Er hat uns gelehrt, dass der Schnee das Übel sei. In Amerika und Europa schneie es im Winter stark, dass die Leute dort nicht wüssten, wohin mit dem Schnee. Riesige Bagger würden den Schnee aus den Städten räumen und am Ende ins Meer kippen. So große Mengen, dass in Afrika eben der Meeresspiegel steige.
Der Chief schüttelt den Kopf. Doch, so hat er uns das gelernt, beharrt David. Ich werde wohl mal ein ernsthaftes Wort mit dem Lehrer sprechen müssen, meint der Chief. Doch weshalb soll der Geografielehrer von Totopi keine Märchen erzählen dürfen, wenn selbst der frisch gewählte US-Präsident den Klimawandel und seine Folgen für eine Legende hält?
Oh, I don't think I agree with Donald Trump, if he believes there is no climate change.
Donald Trump, der täuscht sich ebenfalls gewaltig. Wenn er meint, der Klimawandel sei eine Legende, dann soll er mir doch mal erklären, weshalb der Meeresspiegel immer mehr steigt. Bilden wir uns das etwa ein? In der Schule zeigte man uns Bilder der schmelzenden Eisberge am Süd- und Nordpol. Wohin fließt all dieses Schmelzwasser? Ins Meer und hebt den Wasserspiegel. Wenn es die Agenda von Präsident Trump erlaubt, soll der doch nach Totopi kommen und schauen, was da passiert.
Denn wenn sich die Voraussagen über die Auswirkungen des Klimawandels bewahrheiten sollten, dann erleben die Menschen in Totopi heute das, was Millionen in den kommenden Jahrzehnten noch bevorsteht.
Rendezvous 3 vor 1. Die großen Abenteurer kommen derzeit offenbar aus der Westschweiz. Da ist einmal Bertrand Piccard, dem mit seinem Flugzeug Solarimpuls die erste sonnengetriebene Weltumrundung gelang. Und da ist auch Raphael Donjon. Auch er hat Großes vor mit einem Solarflugzeug. Nicht um die Erde fliegen will er, sondern in die Stratosphäre aufsteigen und dort einen neuen Höhenrekord aufstellen. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Colpi war bei der Flugzeugtaufe dabei.
Dicke Nebelschwaden hängen über dem Flugplatz Payen. Er ist kaum auszumachen, der neue Hangar für das jüngste Solarflugzeug. Dann öffnet Raphael Donjon die Tore und steht mit leuchtenden Augen vor Solar Stratos. Er spricht von einem magischen und unglaublichen Moment.
C'est magique et c'est vraiment un moment incroyable de pouvoir vivre ce moment et partager cette aventure qui nous habite maintenant nous depuis plusieurs années.
Solar Stratos ähnelt einem großen Segelflugzeug. Die Flügelspannweite 25 Meter. Vorne hat es aber einen Propeller. Auffällig sind die 22 Quadratmeter Solarzellen. Sie geben die Energie für den Elektromotor und die Batterie. Wie ausgeklügelt die Technik sein muss, kann man nur erahnen. Das Ziel ist, bis auf 25.000 Meter Höhe aufzusteigen. Auf dieser Höhe ist die Luft 20 Mal dünner als auf dem Boden. Die Temperatur beträgt um die minus 60 Grad. Um das Gewicht möglichst gering zu halten, gibt es im Cockpit keinen Druckausgleich. Die beiden Piloten werden spezielle astronautenähnliche Anzüge tragen müssen. Raphael Donjon träumt davon, in neue Sphären zu fliegen, die Sterne am Tag zu sehen.
Mon rêve, c'est d'aller à la frontière de l'espace, voir les étoiles en plein jour.
Es geht aber nicht um mich, sondern ich will zeigen, was alles möglich ist mit erneuerbaren Energien. Und ich hoffe, die Erkenntnisse leisten einen Beitrag, um in Zukunft schonender mit der Umwelt umgehen zu können.
Mais le ciel, les énergies renouvelables n'ont pas de limite.
Raphael Donjon bezeichnet sich selber als Solarabenteurer. Der 44-jährige Neuenburger umrundete als erster in seinem Solarboot Solar Planet die Welt. Vor einigen Tagen holte er den bis jetzt bekannteren Westschweizer Solarabenteurer Bertrand Piccard ins Boot, respektive eben ins Flugzeug Solar Stratos.
Bertrand Piccard est un ami, on a déjà volé ensemble.
Bertrand Piccard ist ein Freund. Wir sind schon zusammen geflogen. Er hält mit 9.420 Metern den Höhenrekord in einem Solarflugzeug. Und es wäre doch schön, wenn wir diesen Rekord zusammenschlagen könnten.
Je me réjouis de pouvoir faire cette aventure avec lui. Je trouve ça va être un moment magique de pouvoir voler avec Bertrand dans cet avion.
Noch bleibt Solar Stratos am Boden. Erste Testflüge sind anfangs des nächsten Jahres geplant. Der Flug in die Stratosphäre wird 2018 angepeilt.
Und gleich im ersten und vierten Trump, Krim, Ukraine, Brexit, Türkei. Die NATO ist gefordert. Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, Fabian Schlurp.
Doris Leuthard ist Bundespräsidentin für das kommende Jahr. Die Vereinigte Bundesversammlung hat die 53-jährige Aargauer CVP-Bundesrätin mit 188 von 207 Stimmen gewählt. Vizepräsident ist SP-Bundesrat Alain Berset. Der Nationalrat hat das Budget 2017 im zweiten Anlauf mit 81 zu 52 Stimmen angenommen. Die SVP enthielt sich mehrheitlich der Stimme. Letzte Woche hatte der Nationalrat das Budget noch abgelehnt, weil SVP und SP grundsätzliche Bedenken zeigten. Im Tierspital Zürich ist an der Kleintierklinik ein gefährliches, hochansteckendes Katzenvirus aufgetreten. Deshalb nimmt die Kleintierklinik in den kommenden zwei Wochen keine neuen Katzen auf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.